Lisa, du darfst gleich mal wieder nach vorne kommen. Ich habe die Lisa gefragt, ob ich sie einstellen darf als professionelle Vorleserin, weil ich bin selber nicht so gut im Vorlesen und ich will aber, dass ihr alles mitbekommt von der Story, die wir jetzt lesen aus der Bibel. Und darum habe ich sie gefragt und sie hat gesagt, dass sie das gerne liest für mich. Und ich freue mich, du musst jetzt hier kurz bleiben noch. Ich freue mich mega heute, das zu sprechen, was ja Gott heute für euch hat und für uns hat. Weil ich habe, wo Gott mir das aufs Herz gegeben hat und wo ich dann auch zugesagt habe, dass ich darüber predigen möchte, habe ich Gott gefragt, Gott, was ist dein Ziel damit? Was willst du erreichen? Und er hat zu mir gesagt, hey, heute wird dem Feind richtig viel Territorium geklaut. Und heute ist ein Tag, wo wir den Schlichen des Feindes auf die Spur kommen und wir können sagen, aha, Teufel, da habe ich dich entlarvt. Und wir können da, wo er so viel Raum eingenommen hat in uns mit diesem Thema, da werden wir ihn auf die Schliche kommen und sagen können, Teufel, da hast du nichts mehr bei mir, weil da habe ich verstanden und realisiert, dass das nur ein Trick ist von dir. Und ja, ich kann das Thema schon mal verraten. Das Thema für heute wird sein, Furcht lügt. Und die Bibelstelle, die ich dazu habe, ist aus Johannes 11. Ich glaube, jetzt kannst du mal lesen und es wird auch hinten angezeigt.
Okay, jetzt muss ich es auch wirklich gut machen, wenn ich schon so angekündigt wurde. Quatsch. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Maria. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da auch nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat.
Yes. Dankeschön, gebt mal einen Applaus an die Lisa. Ich finde die Story so krass. Und ich finde es so lustig, wie Gott schon wieder so den ganzen Gottesdienst einfach zusammenfügt. Und man merkt einfach, dass es wirklich sein Werk ist heute. Weil wir heute schon wieder so oft hatten und alles unabgesprochen. Wir hatten in einem Song schon von Lazarus gesungen. Und das ganze Thema, hey, unmöglich ist keine Option. Und dann sagt, Lisa hat vorher ja noch beim Beten gesagt, hey, dieses mit dem, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt. Und genau das ist das, was wir hier in dieser Geschichte sehen. Die Leute kommen zu Jesus und sagen, hey, Jesus, einer deiner besten Freunde, Lazarus, er liegt gerade todkrank im Bett und er wird sterben und du musst ganz schnell kommen, um ihn zu heilen. Und Jesus sagt super hoffnungsvolle Worte. Er sagt, hey, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern dafür, dass Gott verherrlicht wird. Und alle denken sich, yes, sehr gut, er wird Lazarus heilen, es wird alles gut werden. Und Jesus geht aber noch nicht gleich mit den Leuten mit zu Lazarus, sondern er bleibt noch ein paar Tage dort, wo er gerade war. Und erst ein paar Tage später geht er nach Bethanien zu Lazarus und seinen Schwestern. Und seine Schwestern, also Martha und Maria, sind ganz entrüstet und sagen so, Gott, wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Hey, wenn du da gewesen wärst, dann wäre alles gut geworden. Aber naja, auch jetzt weiß ich noch, dass du der Christus bist. Und einmal, da muss man schon mal sagen, wie cool, dass sie so an Jesus festhalten, dass sie so an dem festhalten, was er sagt und ihn nicht in Frage stellen, obwohl alles um sie herum ganz anders läuft, als sie das eigentlich geplant hätten. Sie hätten sagen können, hey Jesus, du hast doch gesagt, dass hier, das wird zu deiner Herrlichkeit sein und jetzt ist er gestorben und hätten ihn irgendwie verurteilen können, aber sie sagen, hey, ich glaube, ich halte trotzdem daran fest, dass Jesus der Christus ist und dass er von Gott gesandt ist. Und dann geht die Geschichte aber weiter und Jesus, er geht auf das Grab zu und alle denken, jetzt kommt er hierher, um auch mitzutrauern. Aber was er macht, ist sagt, hey, rollt diesen Stein weg. Und Martha hat ein paar Einwände. Martha sagt, ja, aber der ist schon seit 4 Tagen lang tot. Wenn wir da jetzt den Grab aufmachen, das wird riechen wie nochmal was. Hey, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich versuche jetzt schon seit 4 Tagen darauf klarzukommen, dass mein Bruder gestorben ist. Ich versuche damit gerade irgendwie abzuschließen. Und jetzt sagst du, ich soll das Grab wieder aufmachen. Jetzt sagst du, ich soll jetzt kommen, diesen Stein wegschieben und irgendwie nochmal alles von, das wird stinken, das wird peinlich. Vielleicht, weil Leute um mich herumstehen und ich bin jetzt kein Experte für Juden, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade in der jüdischen Kultur irgendwie nicht so cool kommt, in keiner Kultur kommt es cool, wenn man ein Grab einfach wieder aufmacht und da so den Toten sich anschaut, der seit 4 Tagen lang tot ist. Und wisst ihr, da Daraufhin antwortet Jesus etwas so Cooles. Er sagt, hey Martha, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und hier mache ich mal kurz einen kleinen Break in der Geschichte reinmachen. Und wir gucken uns an, was der Teufel hier in der Geschichte versucht hat zu wirken. Weil ich möchte euch etwas erzählen davon, wie der Teufel arbeitet, wie er versucht, in uns abzuhalten von dem, was Jesus uns gesagt hat zu tun. Also Jesus sagt, rollt den Stein weg. Und was versucht hier der Feind, genau das zu verhindern, dass sie den Stein wegrollen und dass Lazarus wieder auferstehen wird. Und bevor ich da reingehe und sage, was es ist genau, was er tut, sage ich euch, welche Position wir haben und welche Position der Feind hat, der Teufel hat. Weil wisst ihr, bevor wir Jesus gekannt haben, bevor wir mit Jesus gegangen sind und seine Vergebung angenommen haben, war unser Leben oder hatten wir Sünde in uns. Und genau diese Sünde, diese Fehler, das, was uns getrennt hat von Gott, war genau das, was der Feind verwendet hat, um uns, das war das, was ihm ein Anrecht gegeben hat, mit uns zu machen, was er will. Weil die Sünde in uns, die Fehler, die Übertretungen, die wir gegen Gott gemacht haben, ist genau das, wo der Feind sagt, du hast es doch verdient. Du bist von Gott getrennt, es ist dir, kann ich eigentlich anstellen, was ich will. Aber es gibt gute Nachrichten und ich denke mal, viele von euch, die heute hier sind, die wissen diese gute Nachricht schon. Und wenn du heute hier bist und du weißt diese gute Nachricht noch nicht, dann hör gut zu, weil die ist sehr gut. Weil wir nämlich als Christen, wir sind nicht mehr in dieser Position. Wir sind nicht mehr in dieser Position, dass es heißt, der Feind hat irgendwelche Anrechte an uns, weil unser Leben voll ist mit Übertretungen vor Gott. Und der Moment, als das passiert ist, als die sich umgedreht hat und für uns auf einmal was anderes gilt, ist der Moment am Kreuz, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und was da passiert ist, das schauen wir uns einmal kurz an. Und ich werde jetzt zwei Verse lesen. Und wenn ihr mich kennt und viel Zeit mit mir verbringt, dann habt ihr diesen Vers auf jeden Fall schon mal gehört. Weil ich liebe diese Verse und ich liebe sie, diese Verse zu teilen, weil Gott mir da mal so eine richtige Herzensoffenbarung darüber gegeben hat. Und es mein Herz so mit Freude gefüllt hat. Und das möchte ich mit euch einfach auch lesen. Und es ist Matthäus 27 und wir lesen ab Vers 50. Dort steht, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Das ist der Moment, an dem Jesus stirbt. Das ist der Moment, an dem Jesus am Kreuz hängt und seinen Geist aufgibt und der Teufel denkt, er hat gewonnen. Weil wisst ihr, der Teufel, der hat auch gecheckt, wer Jesus ist. In der ganzen Bibel, von seit Anfang an bis ja, einfach in der gesamten Bibel, steht drin, wieder und wieder und wieder, wer Jesus ist, was Jesus vorhat und wie er den Teufel besiegen wird und wie er den Tod besiegen wird. Und der Feind wusste, dass Jesus da ist, um ihn zu besiegen. Und das wollte er nicht, natürlich. Und darum hat er alles versucht, um gegen Jesus anzukommen. Und in diesem Moment dachte er hat ihn. In diesem Moment dachte er, Jesus, der Sohn Gottes am Kreuz, ich habe ihn da ins Kreuz gebracht, dachte er. Und ich stelle mir so richtig vor, wie er da so sitzt und wie er da so in der Hölle sitzt mit seinen Dämonenfreunden und er hat da so einen Bildschirm und er schaut sich das so im Livestream an und guckt sich und sagt, ja, wir haben es geschafft und ist richtig und denkt sich so. Also ich so, ja, ich habe es richtig geschafft. Und dann aber passiert Folgendes. Stellt euch vor, Jesus, der Teufel sitzt da mit seinen Dämonenfreunden und sagt, ja, let's go, wir schaffen es, ja. Und Jesus stirbt und alle, ja. Und auf einmal klopft es an der Tür. Und der Feind so, ja. Oh. Weil er weiß, wer da vor der Tür steht. Weil ihm plötzlich auffällt, hey, Moment mal, den ich da gerade getötet habe, ist jetzt hier unten. Und wisst ihr, was Jesus mit dem Feind gemacht hat? Wir können ihn lesen, wir lesen gleich zwei Verse. Wir lesen einmal hier gleich weiter. Da steht nämlich dran, nachdem Jesus seinen Geist aufgegeben hat. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten in zwei. Und der Vorhang im Tempel, dürft ihr nicht vorstellen wie so ein leichter Schleier, sondern das war so ein richtiger Humpen. Das war so, wenn du da dagegen haust, da passiert gar nichts mit dem Vorhang. So ein dicker Vorhang ist es. Und der ist in zwei gerissen von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Hey, der Tod hat in diesem Moment so hart verloren, dass selbst die, die schon lange, lange tot waren, der Tod nicht mehr halten konnten, sondern die Gräber sind aufgegangen und sie sind wieder herausgekommen und sind vielen Leuten noch erschienen, steht in der Bibel. Hey, wie cool ist es? Und wir können das Ganze uns nochmal genau anschauen. In Kolosser 2, Vers 14 und 15, da steht: Und er hat, also Jesus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöst, die durch die Satzungen uns entgegenstand, und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das ist passiert am Kreuz, und darum hat der Feind kein Anrecht mehr an uns, weil das, was ihm das Anrecht gegeben hat, die Fehler und die Übertretungen, die hat er mit sich genommen, ans Kreuz genagelt und hat gesagt: Hey, Feind, das stimmt nicht mehr über diese Person. Die Fehler und Übertretungen, die habe ich mit ans Kreuz genommen. Für diese Person hast du kein Anrecht mehr. Und so hat er die Herrschaften, Vers 15, und Gewalten entwaffnet und stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie. Das ist das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Ey, der Feind hat keine Anrecht mehr an uns. Er wurde entwaffnet, und in einer anderen Stelle, in 1. Korinther 15, 55 steht noch: Der Tod hat seinen Stachel verloren. Hey, das, was der Feind gegen uns hatte, das hat Jesus von uns genommen, und der Feind hat keinerlei Anrecht mehr an uns. Und der Feind hat jetzt nur noch ein Ziel. Das ist Chaos Control. Er weiß, er hat verloren, und jetzt hat er nur noch ein Ziel. Er versucht irgendwie sein Zeug noch zusammenzubekommen und zu retten, was zu retten ist. Und was er versucht ist, die Strategie, die er sich überlegt hat, ist, er will auf keinen Fall, um keinen Preis der Welt, will er, dass wir verstehen, dass er machtlos ist. Er versucht uns einzureden und zu sagen: Hey, pass bloß auf vor mir, wow, ich bin der große Teufel. Aber letztendlich hat er gar nichts gegen uns. Und vielleicht schaut es manchmal nicht so aus. Vielleicht ist manchmal Lazarus im Grab und wir denken uns wie Lisa: Hey, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt einzugreifen. Manchmal denken wir uns irgendwie, irgendwie sehe ich das noch nicht in meinem Leben. Ich sehe nicht diesen Victory. Aber ich möchte euch eine Sache sagen. Hey, Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat den Sieg errungen. Und wir können mutig im Glauben stehen. Und wir können sagen, wie Jesus Martha gesagt hat: Hey, glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und die Furcht, die der Feind dir versucht einzutreiben, ist eine einzige Lüge. Furcht ist nur eine Lüge. Und ich mag euch das bewusst machen: Hey, wenn ihr diese Furcht überwindet, dann ist so eine große Herrlichkeit auf dieser anderen Seite. Und wir sehen das, wenn wir in der Geschichte weitergehen, haben wir ja gelesen, dass Jesus sagt dir: Hey, habe den Glauben und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Martha sagt: Okay, machen wir es so. Und sie rollen den Stein weg. Und Jesus ruft: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Und Lazarus wird wieder auferweckt. Und was für ein wunderbares Wunder. Und was Martha hier gemacht hat, sie ist dieser Furcht entgegengetreten. Sie hat gesagt: Ich lasse mich von dieser Furcht nicht zurückhalten, sondern ich will glauben an den, der da vor mir steht. Ich weiß, dass du der Christus bist. Ich will festhalten an dir. Obwohl ich das nicht sehe in meinem Leben, will ich festhalten an dir. Ich will festhalten daran, dass du Wunder tun kannst, und ich werde diesen Stein wegrollen. Und wir können das Ganze auch lesen in Jakobus 4, Vers 7. Da steht nämlich Folgendes. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Hey, wisst ihr, wenn wir aufhören wegzurennen, wenn wir aufhören uns von dieser Furcht in Schach zu halten, sondern diesem Feind entgegentreten, dann werden wir merken, er hat gar nichts, aber auch rein gar nichts, um diese Fassade der Furcht aufrechtzuerhalten, wenn wir uns ihm stellen. Weil ich habe da gestern mal mit meiner Schwester noch drüber geredet und ich fand das ein sehr witziges Bild. Sie hat gemeint, es ist eigentlich wie so ein Schattenspiel. Und wir sind da so irgendwie so im Dunkeln und da ist so ein riesiges Monsterschatten und ist mega furchteinflößend. Wir haben voll Angst. Aber wenn wir uns entscheiden, hey, ich will dem Feind entgegentreten, ich weiß, er hat gar nichts. Das schaut vielleicht gerade nicht so aus, aber ich weiß, der hat gar nichts. Und wir treten dem entgegen und wir schalten das Licht an. Was wir sehen, ist so ein kleiner Teufel in der Ecke, der so versucht, irgendwelche Schattenspiele darzustellen. Oder ein anderes Beispiel, das ist wie eine Mutter, die versucht, ihr Kind dazu zu kriegen, das zu tun, was es tun soll. Und sie sagt, okay, jetzt zähle ich bis 3. 3, 1, 2 und dann macht das Kind ganz schnell, was es machen soll, weil es nicht weiß, was da dahinter ist, weil es Angst davor hat, was passiert, wenn die Mutter zur 3 kommt. Aber wisst ihr, wenn das Kind mal alt genug ist und sagt, okay, 10 bis 3, mach doch mal. Dann nachher schaut es nicht mehr so gut aus. Und wisst ihr, genau das ist das, wie der Teufel versucht zu arbeiten. Er versucht uns richtig Angst einzuflößen, aber wenn wir dieser Furcht entgegentreten, dann muss er fliehen. Er hat nichts. Er hat nichts in seiner Hand. Er tut so, er kommt da mit so einem riesen Knüppel, am Ende ist es einfach nur so ein Stofftier. Er hat nichts. Und vielleicht hast du schon irgendwas in deinem Kopf, wo du sagst, das ist ein spezifischer Glaubensschritt, wo ich weiß, dass Jesus gerade will, dass ich den gehe. Vielleicht hast du irgendwas, wo du schon weißt, das ist mein Stein, den ich wegrollen muss. Das ist das, wo ich dem Teufel entgegentreten muss. Und du hast aber so eine Angst davor. Oder vielleicht denkst du, hast du gerade gar nichts Spezifisches in deinem Kopf, aber ich kann dir sagen, auch dann ist diese Predigt für dich höchst relevant, weil erstens, irgendwann mal kommt ein Glaubensschritt, den du gehen musst und irgendwann mal wird es ultra angsteinflößend sein, diesen Glaubensschritt zu gehen. Und zweitens, in der Bibel stehen so viele Dinge drin, die er ganz klar zu uns gesprochen hat und die so viel Mut brauchen. Hey, in der Bibel steht, betet für die Kranken und sie werden geheilt. Nicht, ihr könnt für die Kranken beten, sondern betet für die Kranken. Oder er sagt, predigt das Evangelium an die ganze Schöpfung. Oder vielleicht weißt du, in deinem Leben, du bist eigentlich, so ging es mir vor ein paar Jahren, als ich mein All-In für Jesus gegeben habe, wo ich gesagt habe, hey, ich will einen ganzen Schritt mit dir gehen, ich will ganze Sache mit dir machen. Da hatte ich so eine Angst davor, dass das Leben mit Jesus so langweilig wird. Und es klingt vielleicht ein bisschen silly, aber diese Angst hat mich wirklich zurückgehalten. Weil ich mir dachte, was ist, wenn ich mein ganzes Leben Jesus hingebe und am Schluss muss ich, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich, fällt jetzt gerade gar nichts Langweiliges ein, aber eben, ich muss dann, mittlerweile finde ich alles cool, was man für Jesus machen kann. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich dachte so, oh Mann, dann muss ich den ganzen Tag nur irgendwie langweiliges Zeug machen. Da habe ich keine Lust drauf. Aber ich habe diese Angst entgegengeschaut und habe gesagt, hey, ich weiß doch, dass mein Schöpfer, der mich geschaffen hat, der die ganzen Interessen, die ich habe, in mich reingelegt hat, wenn der sagt, hey, ich will dein All-In und ich will dich verwenden für meine Herrlichkeit, ich will dich verwenden, um Reich Gottes zu bauen, dann weiß ich doch, dass der mich geschaffen hat und genau weiß, was er in mich reingelegt hat, dass er genau diese Dinge ansprechen wird. Hey, ich bin jemand, der ist sehr, also ich hab Bock auf Action. Für mich werden Dinge schnell langweilig und ich brauche immer irgendwas. Und ich weiß aber, dass Gott das nicht einfach so in mich reingelegt hat, sondern er hat das in mich reingelegt, weil ich genau das brauchen werde, um für ihn zu arbeiten. Und was ich bemerkt habe in den paar Jahren, seitdem ich mein All-In gegeben hat, ist, dass ich seitdem nicht einen langweiligen Tag hatte, weil es einfach mit Gott immer was Neues gibt. Weil es mit Gott immer weiter nach oben geht und immer spannender wird und immer, es hört nie auf, Spaß zu machen. Und das war meine Angst und ich glaube, jeder von uns hat irgendwas in seinem Leben, wo wir Angst vor haben, weiterzugehen mit Gott, wo wir Angst davor zu haben, diesen einen Schritt zu gehen, den wir gehen sollen, den Gott zu uns gesprochen hat. Und hey, ich mag uns heute zusprechen, hey, lass uns nicht mehr klein halten von Furcht. Wir wollen uns nicht mehr in Schacht halten lassen vom Teufel, indem er uns Furcht einflößt und wir von Furcht wie gelähmt sind. Hey, lass uns dem Teufel entgegentreten und wir werden merken, dass er nichts hat, um diese Fassade der Furcht aufrechtzuerhalten. Und in Markus 5,36 spricht Jesus zu einem Vater, dessen Tochter gerade im Sterben ist, und er sagt, fürchte dich nicht und glaube nur. Und es ist ja ziemlich ähnlich zu dem, was er auch der Martha gesagt hat, wo er gesagt hat, hey, glaube und du wirst die Herrlichkeit sehen. Und vielleicht denkst du dir heute, hey, ich würde so gern sagen, hey, ich werde mich nicht mehr fürchten, ich werde jetzt glauben, aber es ist so schwer, weil der Teufel und weil die Situation gerade so real ausschaut. Mein Lazarus ist gerade sowas von mausetot in diesem Grab und dieses Grab ist so dermaßen zugeräumt und ich sehe es einfach nicht. Ich kann diese Kraft nicht aufbringen zu glauben. Und lass uns zu Markus 9, Vers 27 gehen. Und da ist ein Mann, dem geht's genau so. Da geht's ein Mann, der hat genau dieses Problem. Und ich finde, diese Story zeigt so diese Schönheit, mit Gott zu gehen und diese Lieblichkeit, die Gott uns gegenüber hat. Und hier geht es um einen, ja, wir können mal lesen ab Vers 20 einfach. Und sie brachten Jesus zu ihm, also zu dem Mann. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er an ihn. Also, okay, ich brauche Kontext. Das ist wieder ein Vater und dessen Kind ist besetzt von einem Dämon. Und sie bringen ihn zu Jesus. Und sobald der Geist in ihm sah, also in dem Sohn, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Und er sprach, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knabens mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Und das mag ich euch zusprechen. Hey, wenn du heute hier bist und du sagst, ich will dieser Furcht entgegenkommen, aber es ist so verdammt schwer. Das darf man nicht sagen, glaube ich, aber es ist so schwer. Es fällt mir so schwer, diesen Glaubensschritt zu gehen. Und wenn du jetzt gerade diesen Glaubensschritt nicht vor dir hast, glaub mir, wenn du ein radikales Leben mit Jesus führst, früher oder später wird dieser Schritt kommen, wo es so schwer sein wird, weiterzugehen. Aber wisst ihr was? Jesus verlangt keinen perfekten Musterglauben, der ganz da oben ist, der auf Level 100 ist. Weil wenn er das verlangen würde, dann wäre keiner von uns heute an dem Ort, wo er ist. Sondern alles, was er braucht, ist ein Vater, der mit Tränen sagt, hey, ich glaube, aber hilf mir doch loszukommen von meinem Unglauben. Das ist das, nach dem der Vater sucht. Und wir sehen in dieser Geschichte, das war Jesus genug. Er fängt an, für den Jungen zu beten und er wird geheilt. Jesus braucht nicht den perfekten Glauben. Jesus braucht einen Senfkorn-Glaube, der einfach nur sagt, hey, ich hab's nicht, aber hilf mir, dass ich diesen Glauben habe. Hilf mir, dass ich genau dahin komme, dass ich dieser Furcht entgegentreten kann, das Licht anknipsen kann und diesen kleinen Teufel in der Ecke dann sehen kann, dass es tatsächlich nur so ein kleiner Teufel ist. So klein mit Hut. Und vielleicht kann die Band schon mal auf die Bühne kommen. Und der Timon kann schon mal ein bisschen klimpern. Und ich möchte jetzt, dass wir einfach gemeinsam in ein Gebet gehen. Und in diesem Gebet lass uns einfach gemeinsam aussprechen, eigentlich das, was der Mann hier betet. Sag, hey Gott, hilf meinem Unglauben. Ich will loskommen von meiner Furcht. Ich möchte dem Teufel entgegentreten. Und ja, wenn du heute hier bist und du gehst noch nicht mit Jesus oder du gehst noch nicht dein All-In mit Jesus, sprech dieses Gebet genauso mit, wenn du es auch so meinst. Und hier und jetzt kannst du dein All-In, deine ganze Sache mit Jesus machen. Und in der Bibel steht, hey, wenn wir glauben, von ganzem Herzen glauben an das, was Gott getan hat und dass Jesus auferstanden ist von den Toten und wir das mit unserem Mund aussprechen, das ist der Moment, wo wir errettet werden. Und wenn du heute hier bist und du weißt noch gar nicht, ob du errettet bist, du weißt nicht, ob du sagen kannst, hey, ich gehe gerade mit Jesus, dann sprich dieses Gebet umso mehr nach. Ich werde was vorbeten, ihr könnt es nachbeten. Und dann kannst du das Gebet umso mehr nachsprechen und sagen, hey, Jesus, ich will dieser Furcht vor dem, was ich vor dir habe oder vor dem Leben mit dir habe, entgegentreten. Und ich mag sagen, hey, ich tue Buße von dem Wegen, die ich bislang gegangen bin. Und ich mag ein Leben mit dir führen. Und ich verspreche dir, das schaut vielleicht groß aus. Das schaut vielleicht aus wie boah, kann ich... Ich weiß nicht, ob ich mit Jesus gehen will, weil dann muss ich jeden Sonntag in die Kirche und dann muss ich viel beten. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Aber ich sage euch was, genau das ist eben der Teufel, der versucht, dir Sachen einzureden, die absolut nicht wahr sind. Und ich kann dir versprechen, wenn du diesen Weg gehen wirst, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Du wirst Dinge in deinem Leben sehen, die du nicht für möglich gehalten hast. Seid ihr ready dafür? Seid ihr bereit? Dann lasst uns mal alle aufstehen. Und lasst uns dieses Glaubensgebet mit ganzem Herzen beten. Und egal, ob du es zum ersten Mal betest, zum fünften Mal oder zum zehntausendsten Mal, hey, lasst es mit ganzem Herzen beten und sagen und dem Teufel entgegentreten und ihm jetzt gerade so richtig viel Territorium klauen. Alright? Ich bete vor und ihr könnt nachbeten. Hey, danke Jesus, dass du gerade hier bist. Und Jesus, ich nehme deine Vergebung an. Ich glaube dir, was du am Kreuz getan hast und dass du den Feind entwaffnet hast und Teufel, heute verlierst du jedes Anrecht an mir. Furcht, weiche. Ich gehöre zu Jesus. Und ich glaube. Und Herr, hilf meinem Unglauben. Von heute an nur noch Jesus. Hier hast du mein ganzes Leben. Mein ganzes Herz. Alles, was ich habe, soll dir gehören. Amen. Lass uns jetzt noch einfach das nochmal singen, was wir von vorher gesungen haben. Ein Gott, der das Meer teilt. Und lass uns wirklich im Glauben einfach dem Teufel entgegentreten. Alright?